du hörst einen Podcast von Rabe.
Du hörst ein exklusives Gurtenfestival Backstage Insight hier auf Rabe. In der nächsten Stunde liefern wir dir Infos zum Thema Booking, F&B, Partnerschaften, Safety and Security und Fotofestivalleitung.
Mein Name ist Maurice, du hörst Rabe und hier im Studio bei mir ist jetzt der Jerry Krebs vom Gurtenfestival. Schon länger dabei. Jerry, vielleicht magst du dir selber schnell vorstellen, wer du bist, was dich antreibt.
Jetzt erstmal merci vielmals, dass ich da darf sein. Merci, dürfen wir hier über den Gurten reden. Ich bin der Jerry Krebs, wie du schon hast gesagt. Ich bin eigentlich schon relativ lang beim Gurtenfestival. Hat angefangen im 1999, wo ich glaube irgendwie 12 oder 13, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, als Gast bin dort gewesen. Die ersten 8-9 Jahre bin ich dann als Gast jeden Tag am Festival gewesen. Eigentlich von Band zu Band gesäckelt. Und nachher, nebendran habe ich in Gastronomie gearbeitet und bin nachher, ich glaube im 07, 08 nachher habe ich den Parisien-Block übernommen. Ich durfte dort Barchef sein von dieser Bar mehrere Jahre und bin nachher weitergekommen zum Bar-Supervisor. Das ist der für alle Bars zuständig ist, für alle Barkeeperinnen und Barkeeper. Und habe dort bis im 16, 17 gebügelt. Und dann hat es einen kurzen Bruch gegeben, als ich dann 4-5 Jahre weg war vom Gurtenfestival. Und bin jetzt aber seit dem 22 wieder zurück in dieser Funktion eben im F&B, wo ich leite, die Partnerschaft, das Sponsoring und das Payment System, ja, genau.
Genau. Du hast es angesprochen, F&B, für die, die es nicht wissen, Food and Beverage.
Genau,
das ist einer von deinen Bereichen. Vielleicht schnell als kleinen Abriss, wir hören jetzt in dieser Sendung ja ein paar Mal noch ein bisschen im Genau zu diesen Bereichen, aber wie gehören vielleicht deine verschiedenen Bereiche so zusammen, also Payment System, Food and Beverage und Partnerschaften, wie fest ist das miteinander verknüpft?
Hey, eigentlich schon noch sehr. Ich bin zuerst wieder zurückgekommen und habe den Bereich F&B wieder geleitet und habe relativ schnell gemerkt, ja, das Zahlungssystem, das ist ja dort eigentlich angegliedert, das meiste Funktion oder läuft über das in dem Sinn, weil Tickets sind schon vorher gekauft. Und dann ist das zu mir gekommen, das Payment System, und dann habe ich auch die F&B Partner, also von Getränkelieferanten und Food-Anbieterinnen und Anbieter, habe ich dort so ein bisschen aufgeräumt und neue Sachen gemacht. Und dann war es eigentlich naheliegend, dass ich halt auch die restlichen Partner übernehme, wie unsere grossen Sponsoring-Partner, Medienpartner und so weiter. Und so ist das dann gekommen, dass immer ein bisschen mehr dazugekommen.
Hey, mega spannend. Merci für den ersten Ausblick. Wir werden uns jetzt in dieser stündigen Sendung in 3 Blöcken noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Vielleicht noch schnell jetzt mit Ausblick auf das Gurtenfestival, das ja jetzt auch schon bald ist. Gibt es einen Act, einen Song, einen Artist, wo du dich jetzt besonders drauf freust bei diesem Festival?
Hey, ich habe noch zu wenig drum da. Ich kann das nicht sagen. Easy. Das ist immer so eine Playlist hören, bevor ich auf den Gurten fahre. So die 4-5 Wochen aufgebaut, dort höre ich immer am Morgen um 6 Uhr die Gurten-Playlist, dass ich dann weiss, welche Acts muss ich noch sehen oder nicht. Aber es bleibt nicht mehr so viel Zeit, um Acts zu schauen wie früher. Das ist so.
Ich sehe. Hey, cool. Aber dann steigen wir noch ein.
Hey, keine Ahnung, ja.
Ja, let's see. Genau, F&B, Food and Beverage. Vielleicht schnell so gestartet, was darf man dieses Jahr erwarten? Was ist neu? Was ist gleich geblieben?
Hey, wir versuchen eigentlich jedes Jahr ein bisschen Sachen zu verändern. Seit dem 2022 haben wir jetzt gerade im Food-Bereich haben wir eigentlich alles Berner Gastronominnen und Gastronomen, die dort oben die Food-Stände betreiben. Jetzt haben wir dieses Jahr, im 2026, haben wir wieder eine neue Ausschreibung gemacht. Also es gibt jedes Jahr Überraschungen.
Mega. Du hast es angesprochen, die Food-Stände gibt es ja an vielen verschiedenen Orten auf dem Gelände gesehen. Also die Food-Strasse, Food-Boulevard, Food-Zeltbühne und der Comfort-Zone. Wie unterscheiden sich da vielleicht die Zonen? Was findet man wo?
Hey, wir versuchen so ein bisschen überall ein cooles Angebot zu haben, dass jeder etwas findet in dem Sinn. In der Comfortzone haben wir 11 Foodtrucks, die wirklich von japanischem Essen bis irgendwie frisch gemachte Donuts bis zum Ottergott irgendwie alles ein bisschen zu finden ist. Dort haben wir sehr ein abwechslungsreiches Sortiment. In der Foodstrasse sind auch die halt einfach so ein bisschen, das ist jetzt böse gesagt, die grossen Mengen raus tätschen. Dort musst du halt einfach wirklich mehrere tausend Portionen können pro Tag rauslassen. Und das ist halt auch nicht jedem Gastronom, jeder Gastronomin gegeben in diesem Sinn oder je nach Konzept. Aber dort haben wir wirklich ein breites Angebot von Pasta über Burger, über Flammkuchen, über Klassen von Gelateria und so weiter. Und im Food Boulevard oben, dort versuchen wir eigentlich so immer die neuen, trendigen Pop-up-Geschichten reinzubringen. Dort ist jetzt zum Beispiel dieses Jahr neu, haben wir Hurry-Gurry, der kommt dort vom Abendschuh, ganz cooler Dude. Neu zum Beispiel ein Fotzuschnitten-Konzept aus dem Berner Oberland. Das ist vielleicht ein bisschen eine traurige Story, aber wir haben leider niemanden im Grab gefunden. Grepp war wirklich so ein bisschen Tradition in Bern und irgendwie haben wir da keine Nachkommen gefunden für die La Chouette. Und haben da gesucht und gesucht und gesucht und jetzt sind wir einfach einen Monat, eineinhalb vor Festival, jetzt haben wir dort müssen irgendwie einen neuen Weg gehen und darum testen wir jetzt mal ein Fotzuschnitten-Konzept. Dort haben wir wirklich so ein bisschen die lustigen neuen Stories oder die Loaded Fries von Rondnobel oder Altoque Empanadas, die man kennt. Das sind wirklich coole Gastronominnen, coole Gastronomen, die mit coolen lokalen Zutaten schöne Geschichten machen, die Wert darauf legen auf Qualität und auf Essen. Und das ist mega schön, so Anbieterinnen und Anbieter zu haben.
Grepp hast du jetzt gerade angesprochen, also etwas, was fast ein Tradition ist. Das habe ich mich auch noch gefragt beim Gurten. Oder? Gibt es mit diesem Angebot, wo, wie du auch gesagt hast, jedes Jahr wieder ein neu sortiert wird, aber gibt es da Spezialitäten, die in diesen Jahren immer wieder auf dem Gurten sind?
Ja, jetzt wirklich, also Grepp ist wirklich jetzt so eine Tradition, die wir jetzt leider müssen brechen müssen. Ich hoffe, auf nächstes Jahr finden wir wieder irgendetwas in diesem Bereich. Sonst grundsätzlich, es ist natürlich so, wir sind ein Festival, es gibt die Classics, ich meine Fries, Burger, irgendwie Rösti, Spiegelei, so ein bisschen so Sachen, die hat es schon immer gegeben, die wird es immer geben. Ich glaube dort, schon Spezialität, irgendetwas Spezielles, nein, gibt es glaube ich nicht. Was bei uns wirklich aber speziell ist die Lokalität. Also gerade andere Festivals sind zum Teil einfach halt die Marktfahrerinnen, Fahrer sozusagen, die von Festival zu Festival tingeln. Und wir haben dort im 22 gesagt, nein, wir wollen wirklich nur Bernerinnen, Berner Gastronomen, die hier oben sind. Es hat einerseits kurze Lieferwege gegen Food Waste. Sie können die Waren im Restaurant wieder weiterverbrauchen. Du findest als Gast deine Hut auf dem Berg oben. Du kannst zu deinem Burrito Bandito deinen Smashburger essen, den du schon in der Stadt hast gegessen. Und ich glaube, Bernerinnen, Berner sind dort schon speziell. Es ist mega wichtig, das Angebot, dass es stimmt, dass das irgendwie mit Liebe zubereitet ist und dass man Leute trifft, dass man kann connecten und so weiter. Und das ist, das versuchen wir abzubilden und bestmöglich zu machen für unsere Gäste. Ja.
Ja, du hast jetzt gerade die Nachfrage von den Berner und Bernerinnen angesprochen. Wie wird das vielleicht ausgewertet? Was gibt es da für Rückmeldungen, die für euch wertvoll ist bei diesen Food-Ständen und Food and Beverage-Angeboten im Allgemeinen?
Hey, glaub mir, alle, die im Kernteam arbeiten, wir gehören rundum immer relativ viel, werden angesprochen, eigentlich 7/24, sei das im Ausgang oder auf dem Spielplatz mit den Kindern. Ja, wir haben wirklich immer Austausch, Feedbacks. So etwas, was mega wichtig ist für uns, ist eigentlich die Umfrage im Ticketing. Nach dem Festival machen wir immer eine Umfrage mit unseren Gästen, wo zum Teil mehrere tausend Leute mitmachen, freiwillig. Und das ist eigentlich extrem schön. Es zeigt aber auch, dass also Bernerinnen und Berner, die wollen einfach mitreden, die wollen mitgestalten, die wollen uns die Meinung sagen und das ist auch mega wichtig und richtig, dass sie das machen, weil nur so können wir vorwärts, so können wir verbessern und wir nehmen es extrem ernst, denke ich, die Rückmeldungen, gehen alles durch, haben Debriefings, das schätze ich an Bern, dass sie mitgestalten, mitreden, aber es macht es manchmal auch schwierig, ein Schritt gegen rechts, wo den Leuten nicht passt, ein Schritt gegen links, wo den Leuten nicht passt, und dann hörst du es dann auch medial und so weiter. Ja, das ist manchmal ein kleines
Zweischneidungsschwert. Also das wäre vielleicht meine nächste Frage. Wie dünkt die, die Lokalverbundenheit in Bern am Gurtenfestival, dünkt die ist einfach mehr ausgeprägt als an anderen Schweizer Festivals, dass man so lokale, eben für jetzt die Foodstände wirklich nur auf lokale Anbieter zurückgreift, so im Vergleich?
Hey, das ist, glaube ich, schon sehr einzigartig. Ich möchte uns da nicht rausheben, aber ich habe das Gefühl, wenn ich es so ein bisschen vergleiche mit anderen Festivals, es ist, Wir haben wirklich im 22 mit dem gestartet, so stark, dass wir es eigentlich überall versuchen durchzuziehen. Also das hat bei den Getränken zum Beispiel, wo wir irgendwie Berner Spirituosen drin haben. Wir haben ein Lola Cola, wir haben Global Brands rausgeschossen. Mhm. Wir haben im Food-Bereich die lokalen Anbieter, aber auch bei den Partnerinnen und Partnern. Es ist für uns wirklich extrem wichtig, dass eigentlich das Geld oder die Wertschöpfung hier in der Region bleibt in dem Sinn. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern einfach auch, weil wir ganz viele Freunde haben, Freundinnen, die irgendwo arbeiten, wo man irgendetwas Gutes kann tun, irgendeine coole Collab. Und ich glaube, das macht eben genau auch Bern einzigartig. Also wir sind ein bisschen speziell ein Kuchen und das ist sehr schön. Und das muss man wahren und muss Sorge haben zu dem und einander helfen, supporten und zeigen, ja.
Cool. Bei all diesen Foodständen, ich habe gelesen, etwa 30, wenn man so Foodstände aufbaut auf einem Berg, was sind da technische Hürden vielleicht auch ein bisschen für die Bereich Food and Beverage?
Hey, ich glaube, es ist per se schon eine dumme Idee, auf einem Berg so ein Festival zu machen. Nein, es ist, ich weiß nicht, wie gut ihr den Berg kennt, aber es führt einfach eine Straße rauf, die ist 3,5 Meter breit, das heisst, wir haben permanenten Einbahnverkehr. Wir sind 5-6 Wochen im Aufbau, 2 Wochen im Abbau. Und es ist eigentlich eine logistische Meisterleistung, sage ich jetzt mal, dort oben etwas zu bauen. Das betrifft nicht nur das F&B, das betrifft alle Ressorts. Viele Festivals, die können auf einem Flugplatzgelände von 360 Grad anfahren, können irgendwo ihr Zeug liegen und so weiter. Und bei uns ist einfach der Platz. Erstens der Weg rauf, mega schwierig. Das zweite ist nachher einfach der Platz oben, mega beschränkt. Du kannst nicht das Auto zu lang stehen, nicht Material liegen und so weiter. Und hey, das ist einfach durchgetaktet, timed auf die Stunde genau, die 6 Wochen. Wer fährt wann rauf, wer hat wie lange zum Ausladen, wer muss wieder runter. Und dem haben sich dann unsere Fremdverpflegende in dem Sinn noch etwas zu richten. Das ist wirklich logistische Meisterleistung, manchmal Hektik, manchmal fast ein Krieg dort oben. Und dann im Abbau, also am Ende ist einfach jeder will sein Zeug und runter so schnell wie möglich. Ja, herausfordernd, ja. Mhm. Genau.
Herausfordernd und in dem Fall vielleicht auch eben ein bisschen eine Anforderung für die Fremdverpfleger, die dir für das Festival aufbietet. Für die Fremdverpfleger, für all die Food Trucks, habt ihr ja eine Ausschreibung, die alle kurz vor Weihnachten Deadline für die Bewerbungen reinkommen. Kannst du uns vielleicht dort noch ein bisschen hinter Kulissen, wie der Ablauf abgeht? Du hast gesagt, ihr habt Partnerschaften, die schon da sind, die sich vielleicht über mehrere Jahre festhalten. Wie viel schaut man da, was kommt noch Neues dazu? Was habt ihr heute für Bewerbungen bekommen dieses Jahr?
Hey, eben, wir versuchen dort alle 3 bis 4 Jahre eigentlich wieder eine grosse Ausschreibung zu machen bei den Fremdverpflegenden. Dort geht es vor allem darum, einfach, es kann nicht sein, dass irgendwie ein Gastronom 20 Jahre lang dort oben ist. Irgendwie muss man dort ein bisschen frische Luft reinbringen. Es gibt auch immer wieder neue, coole Konzepte in der Stadt Bern, die aufploppen und die sollen ja die Chance haben, dort raufzukommen. Wir haben jetzt nach dem 22. das erste Mal wieder gemacht, jetzt im 26. die Ausschreibung nach 4 Jahren. Und dort schreibt man natürlich vor, was wir wollen haben, wie zum Beispiel 50% fleischlos. Es muss ein laktosefreies, ein glutenfreies Sortiment drin sein. Es muss einfach ganz viele Forderungen, nur Schweizer Produkte, wenn irgendwie möglich, keine Meeresfrüchte, kein Salzwasser, Fische und so weiter. Und das ist eine Herausforderung dort, weil die Gastronomen haben sich gleich an uns zu richten, an unseren Forderungen, aber gleich ist es auch bei uns wichtig, die Stadt Bern oben oder den Kanton Bern oben abzubilden. Wir haben es gemacht, das hat nachher etwa 50 Konzepte reingekommen. Beim letzten Mal ausschreiben waren es irgendwie 300 Ausschreibungen oder Konzepte gewesen. Und wir merken jetzt halt einfach, wir haben eigentlich die richtigen Leute oben, ganz viel haben wir schon grob vom Konzept her können beiseite legen. Und bei Teilen haben wir dann diskutieren. Das war eine unabhängige Jury gewesen, von so ein bisschen Foodies von der Stadt Bern. Also nicht irgendwie, dass sie da entscheiden, der und der Stand kommt rauf, sondern mir ist wichtig, dass es breit abgelegt ist und dass nicht ich oder irgendwie nur das Gurtenfestival entscheidet. Und so ist jetzt Stand gekommen, dass wir etwa 8 oder 10 Wechsel haben. Ein neue Konzepte oben. Das heisst nicht, die gehen müssen, dass die nie mehr auf dem Gurten sind, aber einfach, es ist uns mega wichtig, dass ein bisschen Bewegung dort drinnen ist. Ja. Genau.
Ja. Spannend, okay. Die neuen Bewerbungen, die da sind. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen gefragt, wenn wir eben nochmal bei diesem Berg anknüpfen, wenn man das organisiert mit all diesen Foodtrucks, was, Stichwort Haltbarkeit, Frische, Esswaren für ein ganzes Festival lang oben zu lagern? Oder eben, werden sie oben gelagert? Kannst du uns dort vielleicht noch so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen?
Es ist ein Event, es ist eine Grossveranstaltung, das ist nicht vergleichbar mit der Gastronomie oder einem 365-Tage-Betrieb. Aber natürlich haben wir die Vorschriften einzuhalten, weiss auch einhalten, weil das ist ein super Gau, wenn der Tobi irgendwie etwas hygienetechnisch nicht in Ordnung wäre. Oder? Wir versuchen halt so viel wie möglich frisch, nicht lang gehalten, nicht viel mal transportiert, also Kühlkette eingehalten zu haben. Und das hilft uns halt wirklich enorm, dass es einfach Berner Gastronomen sind. Das heisst, extrem kurze Transportwege, der Rest kann weiterverarbeitet werden nach Festival. Es hat jeder natürlich Anbieter, jede Anbieterin hat Kühleinheiten, wo zum Beispiel mit so Temperatursensoren gemessen werden, also die bekommen Alarm, wenn zum Beispiel Kühleinheit unter 5 Grad oder über 5 Grad geht. Wir haben eigene Hygienekontrollen, die machen täglich zweimal eine Runde auf dem ganzen Gelände alles kontrollieren. Wir haben das kantonale Laboratorium, das kommt. Also es ist eine Herausforderung, weil halt echt meistens 35 Grad ist in dieser Zeit und dann mögen manchmal die Kühleinheiten knapp nachher in dem Sinn und darum ist es mega wichtig, dass eigentlich nicht zu viel vorproduziert wird und das ist natürlich eine Meisterleistung, wenn du dann gleich pro Tag 3000 Portionen musst du rauslassen, sollst aber nicht zu viel aufgetaut oder was auch immer haben. Also, ja.
Food and Beverage, das sind zwei Wörter, Beverage, Getränk, dort habe ich auf der Website auch gelesen, das wird anders organisiert. Dort sind nicht die Stände, die selber auch noch Getränke rausgeben, sondern das wird einheitlicher organisiert. Was kannst du uns dort erzählen? Ich nehme an, das ist auch organisatorisch mit frisch behalten, kühl behalten, Meisterleistung.
Genau, wir haben auch nicht gerne warmes Bier. Ja, hey, das ist natürlich auch bei mir, ja, das ganze Getränk, die Bars, die wir selber betreuen, das tun wir selber organisieren. Das sind etwa 16, 17 POS und im Gesamten arbeiten erst 700 Barkeeperinnen und Barkeeper dort in diesen 4 Tagen. Neben dem haben wir ein Logistikteam, also das Zentrallager, das die Bars 7/24 beliefern. Das ist, glaube ich, eine riesen Meisterleistung, weil die einfach endlos Tonnen Ware rumbuckeln von Hang, fahren das mit Gator oder irgendwelchen sonstigen Geräten an die POS und schauen eigentlich, dass immer kaltes und frisches Bier und El Toni und Adelbodner Wasser und so weiter verfügbar ist. Hey, ich glaube, das ist schon eine richtige Meisterleistung dort auch, dass die Ware auf den Berg kommt, dass die abgekühlt werden bei diesen Temperaturen. Dass wir schöne Mehrwegbecher haben und Eis. Ich glaube, es gibt so ausländische Festivals, wenn die bei uns reinkommen, das Glastonbury war, glaube ich, mal da gewesen. Und die haben gesagt, so, hey, das ist bei uns wie in einem Club in der Innenstadt oder so. Das ist nicht ein Festival, gell? Dort bekommst du echt Dosen warm auf den Tresen. Bei uns bekommst du es irgendwie, den Fruchtschnitt haben wir zwar jetzt auf dem Gelenk gestrichen, aber du hast schönes Eis gefüllten Drink mit Eis und so weiter. Also wir versuchen dort auch, eigentlich ein cooles Angebot zu haben und eine gute Dienstleistung, wo stimmig ist in dem Sinn. Ja.
Mehrwegbecher. Ja. Wir haben gelesen, 2004. Seit 2004,
also das erste Festival,
erste Festival ist das, ja. Sich das in dem Fall bewährt? Oder musst du dich noch an Anfang erinnern, wo man das eingeführt hat?
Hey, ja, das ist, also dann bin ich eben noch nicht in dieser Position gsi, aber ich kann mich sehr gut erinnern. Wir waren das erste Festival in der Schweiz mit diesen Mehrwegbecher. Das war dann noch sehr umstritten gsi, ob das dann mit dem Waschen und so weiter wirklich nachhaltiger ist. Aber hey, das hat sich durchgezogen. Wir haben im Kanton Bern natürlich die Vorschrift, bei Grossanlässen eigentlich mit Mehrweggeschirr zu fahren. Und wir fahren sehr gut mit dem. Also, die Qualität stimmt. Es ist viel schöner, aus so einem Becher zu trinken, als aus einem Einwegbecher weichen. Ja, das war eines der ersten Sachen, die wir umgesetzt haben. So ein bisschen unsere Nachhaltigkeit durch die ganze Schiene. Das war uns schon dann wichtig und ist weiterhin auch mega wichtig. Ja.
Cool, okay. Dann könnte man vielleicht doch der da, wenn man jetzt eben sich für einen Stand entschieden hat, etwas kommt essen, ist ja zu zahlen natürlich unumgänglich. Das Gurtenfestival ist cashless. Dort vielleicht meine erste Frage, seit wann ist das Gurtenfestival cashless? Ist das der Standard, der im Moment gefordert wird? Oder?
Ich kann mich erinnern, ich war noch Bar-Supervisor, wo das Ganze ist aufgekommen mit dem digitalen Zahlen. Und nachher haben wir, glaube, eine deutsche Unternehmung war das. Und das war wirklich noch so mit LAN-Kabel, alles verkabelt und so weiter. Und nachher sind wir am Tag vor dem Festival, haben wir die Installation von dieser Firma angeschaut und haben gesagt, hey, nein, die Kabel liegen im Schlamm und so weiter, das wird doch nie verheben. Ja, und dann ist der Supergau gekommen, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wann ist das gewesen, 13, 14 oder irgend so etwas, wäre das der erste Test gewesen und wir wären etwa das erste Festival gewesen, das das gemacht hat. Und dann ist der Supergau eingetroffen, dass wir dann haben am 12. Uhr am Mittag, am Mittwoch müssen kommunizieren, gehen alle Bargeld holen. Wir haben selber noch irgendwie über die Nationalbank noch ein bisschen Geld aufgeschaufelt und sind mit Kassen über das Gelenk gesäckelt. Und hey, das ist der Start gewesen von diesem Cashless, wirklich ein bisschen Debakel, aber ich kann mich erinnern, es ist, gleich am Ende noch lustig gewesen. Hey, und seitdem haben wir, also nachher hat es glaube ein, zwei Jahre noch mal Bargeld gegeben, wo man noch nicht mit dieser Technologie noch nicht klar kam. Und ich glaube heute mit Wireless, mit diesen digitalen Handhelds und so weiter, wo jeder Nattel in der Hose hat, ist das einfach ganz normal. Und wir fahren mega, mega gut mit diesem System. Ja. Ja. Der einzige grosse Nachteil ist, dass man einfach ein halbes Palett Plastik hat in dem Sinn, was man produziert. Ja. Aber das ist wie der einzige Nachteil. Also, einerseits geht einfach extrem schnell der Zahlungsprozess. Das Zweite ist, die Gäste können jederzeit in ihrem Konto eigentlich ihre Buchungen, können alles nachkontrollieren. Das heisst, du kannst auch permanent in Depotkreislauf oder was auch immer kannst nachverfolgen. Wir sind eigentlich wie autark, wir sind von einem Zahlungsanbieter abhängig, sogar WLAN autark, also die Geräte haben auch eine SIM-Karte. Das heisst, wenn unser WLAN abfuckt, dann läuft das einfach normal weiter. Also es ist einfach für dort extrem viele Vorteile, extrem schnell. Und Gäste haben auch ein riesen Vertrauen drin gewonnen. Also wenn man jetzt sieht, in den letzten Jahren, 2022, ist glaube ich, durchschnittliche Ladung irgendwo bei 20, 30 Stutz gsi. Und du hast natürlich dem noch nicht vertraut, oder? Und hast gedacht, ich tue noch nicht zu viel, wo dann komme ich dann nicht zurück und so weiter. Und jetzt haben die Leute wie geschnallt, hey, das ist wie eine Kreditkarte. Ich kann draufladen, was ich will. Und einfach nach Festival, automatisch nach dem Festival, wird das wieder zurück ausgelöst. Also du musst nichts machen, kein Formular ausfüllen, kein Button drücken. Und das Geld ist wieder bei dir nach dem Festival.
Ja, Stichwort Preise. Wenn ich allgemein an Festival-Foodstand denken, kommt mir nicht gerade zuerst billig, also günstig in Sinn. Wo entstehen da so Kosten? Was geht da hinten dran? Eben, es ist ja ein mega Aufwand, das Essen in dieser Frische immer dort oben anzubieten. Ja, wie entstehen dort Kosten? Wie sind die Preise, vielleicht nicht gerechtfertigt, aber wie entstehen die?
Ja, also die entstehen jetzt beim Essen irgendwo bei 30-35% Warenkosten. Beim Getränk sind das vielleicht 25-30%. Dann kommt Personal, wo in der Gastronomie, also man kann es wirklich mit einem normalen Gastrolokal vergleichen, oder? Und dann hat man 40-45% Personalkosten. Das ist sehr intensiv. Dann hat man Infrastruktur, einen Bau, den man muss zahlen. Man hat administrative Aufwände, man hat sonstige Infrastruktur, also man muss eine ganze Küche bauen und so weiter. Und ja, das ist wirklich der Normalbürger, Normalbürgerin vergleicht immer, ich kann ein Dosenbier für 50 Rappen in Aktion im Coop kaufen und wieso soll ich hier 4,50 zahlen, oder? Aber ich hocke in einem schönen Garten mit teuren Möbel, es bedient mich jemand, es läuft Musik im Hintergrund, ich kann hier eine Stunde die Zeit geniessen, also wenn ich in ein Kino hocke, dann zahle ich auch 25 Franken. Es ist wie... Ja, es ist schwierig im Moment, die Kosten wie irgendwie, also das Verständnis ist wie nicht da. Und man vergleicht immer halt mit dem selber einkaufen ins Coop, aber ich hocke hierher, ich werde bedient, es kommt ein kaltes Getränk mit einem Fruchtschnitz, mit Eis. Ja, ich kann die Zeit geniessen und das ist so ein bisschen schade. Und es ist uns bewusst, ja, die Preise in der Gastronomie oder jetzt bei uns auf dem Berg, die haben ihren Preis. Aber wie gesagt, es hat natürlich auch die lokalen Gastronomen, die sagen, wir wollen die Ware regional haben, wir wollen sie im besten Fall Bio haben, wir wollen Qualität und nicht irgendwie TK Convenience Essen rauslassen. Und das hat halt einfach seinen Preis und das ist uns auch wichtig als Festival. Und diesen Preis geben wir so weiter und du hast ja weiterhin die Möglichkeit, als Gast einen gewissen Anteil Getränke reinzunehmen. Wir haben an allen sanitären Anlagen haben Trinkwasserstationen, wo sich die Leute können wieder auffüllen können, das PET-Fläschchen. Du kannst Sandwich mitnehmen und so weiter und so fort. Also es gibt ja die Möglichkeit weiterhin, dass man selber mitbringen kann und dort kann sparsam sein. Ich glaube aber, was ich gleich hier auch noch erwähnen möchte, ist halt, wir schreien alle nach Kultur oder die Gesellschaft schreit nach Kultur, nach Veranstaltungen, nach Erlebnissen und so weiter. Aber gleichzeitig schreibt man nach, es soll gratis sein, man will nichts dort konsumieren und so weiter. Und das ist halt einfach ein System, das nur funktioniert, wenn wir auch, wenn wir auch mitspielen in diesem System, in diesem Sinn. Weil die Kostenstruktur, die ist brutal im Festival, wirklich brutal. Und ich zum Beispiel als Familie, also ich habe drei Kinder, ich schwimme nicht im Geld, schon Ende Monat immer noch. Und ich finde es aber gleich mega wichtig, dass ich meinen Kindern mitgeben, hey, wir gehen einen Ausflug machen, wir gehen an ein Steckentöre-Festival, wir zahlen Eintritt, wir konsumieren dort, ich nehme nicht Sandwich mit, sondern es gönnt man sich dort eine Wurst zu nehmen, ein Bier zu nehmen und noch ein Crew-Shirt, ein Shirt oder so zu kaufen, weil das ist echt Support. Also, und das ist jetzt bei uns im Festival, aber genau das Gleiche ist, geht raus, geht an Konzerte schauen, geht an Theater schauen, nehmt dort das Bier, nehmt es nicht selber mit und unterstützt das, ja. Mega.
Rabe.
Bern on Air.
Hey, gut. Blockpartnerschaften, Payment System haben wir vorhin angeschaut und du hast uns auch schon von dieser Ausschreibung erzählt, wo jetzt mehr Partnerschaften mit den Fremdarbeitern, also den Fünfständen, wie das abläuft. Zu Partnerschaften gehört aber noch mehr.
Ja, das sind wie so ein bisschen drei Hauptbereiche. Das eine ist der F&B-Partner, das heisst Beverage-Partner, wo wir Partnerschaften haben. Dann das zweite ist eigentlich unsere Sponsoring-Partner, die man kennt vom Presenting-Partner Migros zum Main-Partner, sonstigen Partner, die wir haben. Ja. Und dann das dritte ist eigentlich noch die Medienpartnerschaften, wo auch noch ist dort angesiedelt. Und dann gehört in meinem Bereich Partnerschaft ist schon zum Teil halt einfach Einkauf, also irgendwie Partner, die wir haben in Logistik, im Bau oder was auch immer, dass man dort in dem Sinn Synergien oder Optimierungen kann schaffen in dem Sinn. Das ist alles ein bisschen in diesem Partnerschaftsbereich angesiedelt, sehr breit.
Ja, ja. Ja, wenn man so lange vorbereitet für ein Festival, ein Jahr lang Zeit hat, was ist da vielleicht so ein bisschen die Reihenfolge? Was ist die Priorität? Wo fangen wir zuerst an? So ein bisschen der Ablauf, wie sieht das bei euch, bei dir aus?
Ja, also wirklich, wenn das Abrechnen durch ist, Ende August, dann geht es wirklich so ein bisschen in die Akquise rein, Klinken putzen, kann man fast sagen. Hey, wir sind angewiesen auf Sponsoring-Gelder. Es gibt eigentlich die drei Einnahmequellen, die glaube alle kennen. Das ist einerseits das Ticketing, das zweite ist Sponsoring und das dritte ist das F&B. Und man hat vielleicht das Gefühl, nur eins ist relevant, aber dass wir auf eine schwarze Null kommen, sind eigentlich alle drei relevant. Und darum ist es eigentlich dort, ich glaube, der Gurten hat eine dezente und okay Werbefläche oder in dem Sinn eine Partnerschaftsstruktur. Man hat noch Optimierungspotenzial. Es gibt Branchen, die noch gar nicht vertreten sind, wo man vielleicht an anderen Festivals sieht. Und wir wollen einfach, vor allem uns ist dort wichtig, dass man nicht ein Overbranding hat, nicht einfache, günstige, schlechte Aktivierungen, sondern es muss Inhalt haben. Wir sind zum Beispiel eines der einzigen Festivals, wo Sampling verbietet.
Bei das habe ich noch gefragt, was genau ist das?
Ja, das ist echt, also uns geht es irgendwie gegen Strich, wenn du beim Eingang reinkommst und er bekommst von Produkt A aus der grossen Tasche etwas in die Hand drückt, von Produkt B etwas in die Hand drückt. Und wenn man an ein Songsfestival geht, ist halt das ist die einfachste Art von Werbung natürlich. So, einfach ja. Leute Sachen abgeben. Ja. Man produziert aber eine riesen Messe, in dem Sinne Abfall. Und das ist uns einfach, also der Top-Teil drin, denen windet es näher, das Chips-Päckchen, die Wiese, die essen, dass dort das Alu drin und so weiter. Auch dort, wie bei den Foodständen, wir wollen nicht die Festivalhopper, die einfach mit ihrem Zelt kommen, irgendetwas gratis verteilen und wieder gehen, dass sie einfach visibel waren, sondern uns geht es wirklich um Inhalt, schöne Sachen, einzigartige Sachen, nicht aufgedrückte Sachen, nicht aggressiv, also wir sagen auch, die können nicht auf das Gelände gehen, Leute anquatschen, Umfragen machen, Sachen verteilen. Ein Gast soll kommen, wenn er Interesse hat oder sonst es lasse ich in dem Sinn. Ja, hey, dort eine sehr harte Linie, sage ich jetzt mal.
Ja, 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 auf der Website auch gelesen, kein Trash nur für Cash. Ist das in diesem Kontext?
Ja, also wir verzichten dort natürlich wirklich auf grosse Partnerschaften, auf grosse Beträge. Das kann aber auch sein, zum Beispiel im Bereich Prävention. Wir haben zum Beispiel seit, was ist das, 2016, haben wir keine Ziggy-Brand mehr. Wer kann sich nicht erinnern an Parisien-Block. Das war mega schön, ich habe das selber geführt, den Laden. Das hat mega Spass gemacht. Aber dort haben wir als eines der ersten Festivals gesagt, hey, das geht nicht mehr auf. Ziggy-Rock ist nicht geil. Und darum gehen wir ganz viel auch gar nicht ein. Ja. Genau.
Ja, sehr wie. Gibt es eine Partnerschaft, die erstaunlich gut funktioniert hat, also wo nicht etwas ist, was ihr nicht müssen ablehnen, Abstriche machen, sondern etwas oder neu können aufnehmen.
Jetzt in diesem Jahr 2026, vielleicht als Beispiel Schweizer Käse, die haben eine kleinere Aktivierung im Zellbühnenbereich und die haben wir jetzt können gewinnen als Bühnenpartner von Forumbühne. Das ist natürlich für uns mega, mega hilfreich, wenn eine Brand sich dort dazu Commitment in dem Sinn uns unterstützt, so eine Bühne möglich zu machen. Also wer ein bisschen rechnen kann oder ja, was so eine Bühne kostet, zu bauen, zu betreuen mit Techs, was dort für Infrastruktur drin hängt. Man hat Artists, die gebucht müssen werden. Also da redet man schnell von sechsstelligen Beträgen. Und wenn man dort natürlich wie jemanden hat, der aktiv das supportet und ermöglicht in dem Sinn, ist natürlich das mega hilfreich. Und dort ist jetzt als Beispiel in diesem Jahr Schweizer Käse, der neue Forum-Bühnenpartner wird. Mhm. Und von dem her dort ein schönes Exemplar von einer coolen Partnerschaft, die einander befruchtet in dem Sinn. Mhm. Ja.
Mhm. Voll. Hey, cool. Dann vielleicht einfach noch so, ich weiß nicht, ob das mehr bei Partnerschaften dazugehört. Depotspende an eine neue Adresse geht mit den Becher, die man spenden kann. Wenn ich richtig sehe, ist das wie noch nicht bekannt auf der Webseite. Darf man das schon sagen, wer das geht?
Ja, ich denke, dass die Frage noch kommt. Nein. Das darf ich dir leider nicht verraten. Nein, aber uns ist dort das Anliegen, dass wir jedes Jahr eine gute Geschichte unterstützen können. Und es steht fest, wer es ist. Es ist einfach noch nicht kommuniziert. Aber ich kann sagen, es ist hochbrisant oder einfach ein wirklich mega wichtiges Thema, das uns allen am Herzen liegt. Und dort wirklich der Aufruf, tut doch einfach mal ein, zwei Becher in die Depotspende schiessen und nicht zurücknehmen euer Depotgeld. Ja, ich denke, das ist wirklich ein cooler Batzen, den wir dort weitergeben können, der vollumfänglich dort herfließt und ist wichtig. Ja.
Cool.
Rabe.
Bern on Air.
Okay. Hey, ja, dann steigen wir doch noch in den dritten und letzten Block ein. Dritter und letzter Akt.
Genau, jetzt kommt das Spannendste.
Voilà, stimmt. Ja, dritt und letzter Akt, wie bei Philipp Meloni. Wir steigen ein in den dritten und letzten Block. Darf ich mich mit Fokus Nachhaltigkeit, die ganze Entwicklung von so einem Festival über all die Jahre. Wir haben am Anfang im ersten Block sehr viel über F&B, Food and Beverage geredet, das kulinarische Angebot am Gurten. Heute sind so Angebote wie vegetarische, vegane Menüs, glutenfreie Menüs als grosser Teil dabei. Good Mood Food habe ich rausgesucht als einer der grössten, der grösste.
Ist der grösste,
der
ja.
grösste Stand, der
nur vegane
Gerichte anbietet. Wie hat sich das Angebot so ein bisschen entwickelt? Was kannst du dort aus deinen Jahren beim Gurten beobachten?
Hey, Good Mood Food haben wir 2022 das erste Mal gemacht. Das ist der einzige Foodstand, den wir auch selber betreiben. Und uns ist es einfach dort mal wichtig, etwas Neues zu machen und etwas zu testen. Und ich habe gesagt, komm, wir probieren das, einen 100% veganen Foodstand zu machen. Das ist eben jetzt innerhalb von 4 Jahren zum grössten Foodstand gewachsen und das ist eine mega coole Sache. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel neu haben wir auch einen rein glutenfreien Foodstand. Jovis Glutenbrei Bäckerei von Bern macht den Foodstand. Das war auch so etwas aus Rückmeldungen von Gästen. Nachhaltigkeit hat dort natürlich auch etwas mitgespielt bei dem Entscheid, dass man mal einen veganen Foodstand macht, aber das Feld ist noch viel, viel, viel grösser. Also es geht nicht nur um Fremdverpfleger und um Foodstände. Natürlich, die machen einen grossen Teil aus. Das ist etwa der zweitgrösste Bereich nach dem ganzen Transport, also Anreise und Rückreise von Gästen, von Artists, was fast den grössten Teil ausmacht. Das ist eigentlich noch lustig. Oder? Bei uns reisen, ich muss jetzt schnell nachschauen, wie viel das ist, aber es sind 95%, also 5%, die noch mit dem Auto oder mit dem TÜV anreisen. Okay. Und 30% ist zu Fuß oder mit dem Velo. Und die restlichen, jetzt muss ich schnell rechnen, 65% ist mit dem ÖV. Ja. Und das ist, glaube ich, mega krass für ein Festival. Natürlich, wir sind sehr zentral gelegen. Du kannst nicht wie auf einem Fußballgelände, alle kommen mit dem Auto. Aber gleich sind wir dort eigentlich mega nachhaltig unterwegs und wie gesagt noch 5%, wo irgendein Treibstofffahrzeug nutzen. Und gleich ist das der grösste Bereich, eigentlich, den wir haben im Bereich Nachhaltigkeit. Ist aber eigentlich auch mega schön, das zeigt, dass wir viel richtig machen im Bereich Bau, im Bereich Logistik und so weiter, wo wir extrem bemüht sind, eigentlich die Zahlen runterzubringen. Also vielleicht als kleines Beispiel, abgerechnet auf unsere Gäste, normal Schweizerinnen, Schweizer Verbraucher braucht 1,5 Kilo oder produziert 1,5 Kilo Abfall pro Tag. Und bei uns liegt es dann auf die 100'000 Besuchenden abgerechnet unter einem Kilo Abfall. Das heisst, denke ich, die Leute verbrauchen weniger, als wenn sie daheim würden den Tag verbringen. Es ist jetzt ein bisschen schräg, das gerechnet, also nicht weit zu verstehen, aber es ist wie... Wir haben so viel, was wir recyceln, was wir wiederverwenden, was wir nur zumieten und nicht beschaffen und dann rumsteht und so weiter. Also es ist eigentlich in jedem Bereich, in jedem Ressort, auch Artists, Transportation, Anreise und so weiter versuchen wir wirklich, also wir haben kaum mehr Flüge und alles, es ist wirklich recht krass. Und das macht einem stolz, dort glaube ich, auch eine Vorreiterrolle zu haben. Jetzt habe ich es 100-mal erwähnt, bei ganz vielen Bereichen, es klingt ein bisschen egoistisch, wir versuchen wirklich als Festival immer einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt vorwärts oder zuerst zu sein und neue Trends zu setzen. Sei das im Bereich Sicherheit, sei das im Bereich Nachhaltigkeit, sei das im Bereich Partnerschaft. Ich glaube, ja, wir tun immer ein bisschen anecken, wenn wir uns vergleichen mit anderen, aber das ist auch wieder der Berner Gring. Ja.
Ich habe mich jetzt gefragt, bei diesem ökologischen Fußabdruck, wie viel schätzt du ein, ist Food and Beverage, ist die ganze Organisation, was hat das für einen, wie sagen wir, Impact?
Ja. Hey, ich glaube, da bewegen wir uns auch an Stelle Nummer 2 nach dem Transport. Also das hat einen grossen Impact mit Lebensmitteln, die angebaut werden, mit Transport auf den Berg, mit Verarbeitung, mit nachher Produktion, mit Strom und so weiter. Das ist ein grosser Trigger, das ist so. Aber ich glaube, eben durch das, dass wir zum Beispiel aus 50% veganes oder fleischloses Angebot haben, schon nur mit dem brechen wir extrem viel oben runter. Ja, es ist ein Treiber, natürlich, aber zum Beispiel haben wir auch einen Testlauf gemacht mit HVO-Treibstoff. Das ist eigentlich Pflanzenöl, nachwachsend in dem Sinn und von dem her, und wir sind dort natürlich auf einem Weg, wir sind überhaupt nicht am Ziel. Man wird auch nie am Ziel sein, das ist auch richtig so. Aber auch dort eben die Vorreiterrolle und Jahr für Jahr neue Wege gehen. Also wir haben wirklich letztes Jahr, haben wir das erste Mal wirklich bis ins hinterletzte Detail alles getrackt, wie viel Gramm von was in welchem Gericht, jetzt nur für das F&B mal zu sagen, haben das hochgerechnet auf Portionen und so weiter, haben die ganze Nachhaltigkeit so durchgerechnet. Ich glaube, was noch vielleicht Optimierung gibt, gibt es irgendwie bei Lieferantenberücksichtigung, dass man das vielleicht auf mehrere kann zusammennehmen kann, dass wir weit war einmalig aufholen und sich bei uns fast wie einkaufen, dass nicht 4 Lieferanten gleichzeitig mit der ähnlichen Ware rauffahren. Also ab dort sind wir eigentlich schon dran. Ein Wunsch von uns wäre natürlich auch irgendwie, dass wir dann mal mit Photovoltaikanlagen können Sachen machen. Also Strom ist sicher etwas, wo dort ein grosser Trigger ist, wo man wahrscheinlich könnte noch verbessern könnte. Aber ja. Eine Grossveranstaltung ist per se so nicht nachhaltig, so etwas zu bauen, das muss man schon sehen. Und ich glaube, was man dort nicht vernachlässigen darf, ist halt echt die soziale Nachhaltigkeit. Also es gibt keinen Anlass, der von politischer Gesinnung links nach rechts im Publikum vertreten ist, Musik mitschreit, Lieder mitjohlt, alle haben Gänsehaut, haben Erinnerungen, die das Leben prägen. Also ich meine, es geht wirklich dort um das Soziale, dass es uns gut geht, dass unser Gesundheitssystem irgendwie nicht kollabiert. Das ist halt einfach auch Leben, ich glaube. Und das darf man nicht vergessen, dass es uns gut geht, braucht so Anlässe. Weil wenn wir nur grau im Haus im Alltag rumsäckeln und bügeln, kommt es nicht gut. Und ich glaube, dort, so ein bisschen, wo so ein Anlass, so Emotionen können auf Fußball schreiben, wenn irgendwie ein Champions League-Finale ist und seine Mannschaft gewinnt. Ja, okay, ich bin jetzt weniger Fußball angefressen, ich sehe es halt wirklich im kulturellen Bereich. Und dort ist so viel Leben drin und ich glaube, das müssen wir schätzen, das müssen wir wahrnehmen. Ja.
Hey, mega schön. Also ich kann mich auch sehr gut an mein erstes Konzert erinnern und der Gänsehaut-Moment dort. Also von dem her, ja, da sprichst du mir aus der Seele. Hey ja, vielleicht wollen wir jetzt noch bei dieser Experience bleiben, das ganze Festival, dieses Erlebnis von Seite euch als Organisator, von Seite mir als Konsument, dass du am Sonntagabend nach dem Festival sagst, mal, das war jetzt ein gutes Festival 2026.
Was braucht
es? Was braucht es? Was kommt dir da in Sinn?
Hey, ich glaube einfach, also das, was ich mir immer wünsche, ist einfach ein reibungsloses Festival ohne grosse Vorfälle. Und Vorfälle betrifft Sicherheit, betrifft Unwetter, betrifft irgendwelche Acts, die ich müssen absagen müssen. Wir machen unser Bestes in der Organisation. Mein Ziel ist es, dass einfach alle mit dem Lachen von diesem Bit zu gehen. Und für das arbeiten wir das ganze Jahr im Kernteam. Für das arbeiten dann irgendwie 2.500-3.000 Leute auf dem Gurten während dem Festival. Also wir bauen einen Spielplatz. Und was dann darauf passiert, können wir nicht mehr beeinflussen. Das wird dann gespielt. Und aber dort entstehen genau die speziellen Geschichten, die man immer wieder hört. Und das macht den Gurten aus.
Ja, ich würde sagen, das sind doch wunderschöne Schlussworte. Ausser du, Jerry Krebs vom Gurtenfestival, hast irgendwie noch etwas mit auf den Weg zu geben hier.
Hey,
in dieser stündigen Sendung.
Ein grosses Merci an das Radio Rabe und an Moris für die Sendung und für euer Engagement. Und merci für das Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ja.
Ich bin sicher, das ist unterhaltsam sowie informativ. Also auch die Songs, die ihr jetzt auch zwischen unseren Blöcken gehört habt, sind aus dem diesjährigen guten Line-up oder aus vergangenen Jahren. Merci, Jerry, fürs Beikommen. Bis zum Gurten.
Bis zum Gurten. Ciao zusammen.
Das war ein guter Festival Backstage Insight, exklusiv hier auf Radio Rabe.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.